Römerbrief, Kapitel 1. Und wir wollen auch mal in groben Zügen in der Predigt auch den Römerbrief miteinander durchgehen. Und heute die Verse 1 bis 7 betrachten in Römerbrief, Kapitel 1. Hier ist eigentlich zunächst mehr oder weniger Zuschrift und Gruß dieses Briefes, wo aber doch schon ein gewaltiger Inhalt auftaucht. Hier heißt es: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes, welches vorher verheißen wurde durch seine Propheten in heiligen Schriften, betreffs seines Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch, unterwiesen als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern, unter welchen auch ihr seid. Berufene Jesu Christi, allen zu Rom anwesenden Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Die Überschrift der heutigen Thema heißt: Das Evangelium Gottes in Rom. Das Evangelium Gottes in Rom. Und mit diesem Textabschnitt wollen wir in den Römerbrief einsteigen. Wenn man sich mit dem Römerbrief beschäftigt, dann weiß man, da dreht es sich auch um diese Örtlichkeit, um Rom. Und vielleicht habt ihr auch schon so ab und zu mal dieses Wort in der Welt gehört: Viele Wege führen nach Rom. Ich habe das schon öfters mal gehört, war aber selber noch nie in Rom, weil man das immer wieder hört: Viele Wege führen nach Rom. Das sagt man eigentlich heute, wenn es mehrere Wege oder Möglichkeiten gibt, irgendein Ziel zu erreichen. Oder wenn man auch nicht ganz genau weiß, wo es lang geht. Viele Wege führen nach Rom. Jedoch ist es ja nicht gesagt, dass wir heute tatsächlich nach Rom kommen. Ich denke, wir haben eigentlich recht wenig mit Rom zu schaffen. Im Allgemeinen haben wir nicht viel mit Rom zu tun, außer es möchte jemand dort Urlaub machen oder mal was besichtigen. Bei Katholiken ist es etwas anderes. Bei Katholiken mag dies etwas anders aussehen. Wer römisch-katholisch ist, denjenigen verbindet sehr vieles mit Rom. Dort ist ja schlechthin das Domizil der römisch-katholischen Kirche. Dort ist der Papst, dort ist der Vatikan, auch dieses Prachtgebäude, der Petersdom und vieles andere. Wenn wir dagegen auf die politische Seite sehen, abgesehen von der römisch-katholischen Kirche, dann wissen wir, dass Italien mit Rom innerhalb der Europäischen Union heutzutage nicht so von so großer Bedeutung ist. Es ist schon von Bedeutung, aber nicht gerade von höchster Bedeutung. Wir wissen, dass auch Italien momentan auch nicht ganz so gut dasteht in der Europäischen Union. Also es ist nicht machtbeherrschend, es ist nicht der größte Machtmonopol. Anders war es zur Zeit unseres Herrn Jesus. Und später auch gerade zur Zeit, als der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat an die Gläubigen nach Rom. Damals hatte sich das Römische Reich und die römische Herrschaft enorm, ja gewaltig ausgestreckt. Es hatte bereits zur Zeit des Apostels Paulus den gesamten Mittelmeerraum eingenommen. Und nicht umsonst wurde auch vom römischen Imperium gesprochen. Es war wirklich ein gewaltiges Imperium. Das Regierungszentrum des römischen Imperiums, was war das? Die Stadt Rom, nichts anderes als die Stadt Rom. Und natürlich hat damals dieses Sprichwort sicherlich viel eher zugetroffen. Viele Wege oder gar alle Wege führen nach Rom. Das ist klar, weil Rom auch im Regierungszentrum war. Alle Fäden des römischen Reiches liefen letztendlich auf Rom zu oder von Rom hervor. Bereits zur Zeit des Herrn Jesus war ja auch bereits Israel unter römischer Herrschaft. Wir erkennen das ganz klar in der Bibel. Zum Beispiel lesen wir im Evangelium des Lukas, gerade wenn wir jetzt wieder auf diese Weihnachtszeit oder auf die Geburt Christi zugehen, da liest man wieder in Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich solle schätzen lassen. Also damit ist das Römische Reich zu damaliger Zeit gemeint, mit aller Welt. Es war der römische Kaiser Augustus, der damals diesen Befehl erlassen hat. Warum auch Maria und Josef dann nach Bethlehem gehen mussten. Wie war es später zur Zeit des Apostels Paulus? Der Apostel Paulus schrieb den Brief an die Römer ungefähr im Jahr 56 bis 58. Die einen sagen, es wäre 56 gewesen, die anderen 58. Wir legen uns nicht ganz genau auf das Jahr fest. Im Rahmen zwischen 56 und 58 nach dem Herrn Jesus Christus. Wer war damals an der Regierung? Ja, da war schon der römische Kaiser Nero an der Regierung. Obwohl der Kaiser Nero nicht gut auf die Christen zu sprechen war und diese auch teilweise massiv verfolgt hat, war das Evangelium Gottes tatsächlich direkt nach Rom eingedrungen. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das Evangelium kommt nach Rom. Das Evangelium kommt nach Rom. Es ist bis heute eigentlich ein Rätsel. Man weiß es nicht genau, wer wirklich das Evangelium nach Rom gebracht hat. Oder wer dort eventuell eine Gemeinde gegründet hat. Wir lesen nichts, dass eine Gemeinde dort wäre. Aber es ist anzunehmen, dass eine Gemeinde dort entstanden ist. Paulus war zumindest nicht in Rom tätig. Er war an ganz anderen Orten tätig. Paulus kam erst später dann als Gefangener nach Rom. Das war später. Auch von dem Apostel Petrus, da wissen wir nicht, dass er das Evangelium in Rom verkündigt hätte oder dass er sich länger in Rom aufgehalten hätte, außer den historischen Überlieferungen, dass er später in Rom kopfüber gekreuzigt worden sein soll. Doch wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wer das Evangelium nach Rom gebracht hat, ich denke, es ist nicht schwer zu erraten, wie das Evangelium nach Rom gekommen sein könnte. Denn wir können uns sehr gut vorstellen, dass die Nachricht von Jesus von Nazareth im ganzen Römischen Reich wie ein Lauffeuer verbreitet wurde. Denn es ist ja auch nicht verborgen, das zeigt uns auch die Bibel, dass selbst römische Hauptleute, wie zum Beispiel der Hauptmann zu Kapernaum, der einen kranken Knecht hatte, auf den Herrn Jesus zugegangen sind. Der Hauptmann zu Kapernaum, der durfte es erleben, wie wunderbar der Herr Jesus hilft, wenn man sein Vertrauen auf ihn wirft. Das war der Hauptmann, der zum Herrn Jesus sprach, Matthäus 8, Vers 8. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Das war der Glaube dieses Hauptmanns. Und der Herr Jesus musste später von diesem Mann sagen, von diesem römischen Hauptmann. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei niemand in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Da wurde dieser römische Hauptmann sogar noch von dem Herrn Jesus hervorgehoben. Also die Sache mit Jesus, die blieb auch unter den Römern nicht verborgen. Das wurde bekannt. Oder denken wir nur an die Verurteilung und Kreuzigung des Herrn Jesus. Von wem wurde der Herr Jesus verurteilt? Von einem Römer, von dem römischen Landpfleger, von Pontius Pilatus. Von ihm wurde er verurteilt. Und er wurde von wem ans Kreuz geschlagen? Von römischen Soldaten. Und von wem wurde er bewacht? Unterm Kreuz und am Grab. Wiederum von römischen Soldaten. Und in drei Evangelien wird uns berichtet, dass der Hauptmann und die Soldaten, welche am Kreuz den Herrn Jesus bewachten und dann das Erdbeben sahen und die Finsternis und sahen, was da geschah, als der Herr Jesus gestorben ist, da fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wie sie das auch immer verstanden haben, wer jetzt Gottes Sohn sein soll oder ein Sohn der Götter ist, keine Ahnung. Aber sie haben gewusst, da ist mehr dahinter. Das ist kein normaler Mensch, den wir hier ins Kreuz geschlagen haben. Und dann diese Truppe, welche das Felsengrab bewachen musste. Sie erstarrten, wie die Totenstarre kommt, als ein Engel vom Himmel herabstieg und das Grab öffnete. Oder dann noch ein zusätzliches Ereignis. Denken wir daran, als die ersten Heiden zum Glauben gekommen sind. Zuerst das Pfingsten zu Jerusalem, Apostelgeschichte 2, und dann das Pfingsten der Heiden, Apostelgeschichte 10. Die ersten Heiden bekommen den Heiligen Geist. Sie werden der Gemeinde des lebendigen Gottes hinzugeführt. Erstmalig Leute, die außerhalb von Israel stehen. Wer war der erste Heide, der zum Glauben gekommen ist? Wer war der erste Heide, der den Heiligen Geist bekommen hatte? Ja, es war der Hauptmann Cornelius. Cornelius war sein Name, ein römischer Hauptmann. Und bedenken wir hierbei, die Geburt, das Leben, das Leiden, das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, das konnte vor den Römern nicht verborgen bleiben. Und somit ist es für uns keine große Frage mehr, wie kam das Evangelium nach Rom? Es wurde einfach weitergetragen. Es wurde einfach das bezeugt, was auch die Römer mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Das Evangelium Gottes, das wurde mündlich verbreitet. Ganz kurz der Einwurf, mal diese Frage, was ist eigentlich das Evangelium? Man sagt auch, es ist die gute Nachricht, beziehungsweise die frohe Botschaft Gottes, das Evangelium. Seit Jesus in die Welt gekommen ist, seitdem ist Hoffnung für die ganze Welt vorhanden, Hoffnung für dich und für mich. Seitdem erfahren Menschen wirklich, was es heißt, mit Gott zu leben. Jeder, der Buße tut und an das Evangelium glaubt, der geht nicht mehr verloren. Der hat eine wunderbare Zukunft. Und wir müssen es den Menschen wirklich sagen, auch heutzutage noch. Jesus vergibt dir deine Sünden. Komm zu ihm. Er hat sein sündloses Blut für jeden am Kreuz vergossen, der an ihn glaubt. Komm zu ihm. Tue Buße. Der Herr Jesus wartet, um dir neues und ewiges Leben zu geben. Und diese Botschaft, die läuft heute noch bis an das Ende der Erde hinaus. Das ist Gottes Wille, liebe Geschwister. Erst am Mittwoch, da haben wir uns auch mit dem Willen Gottes beschäftigt. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen errettet werden und dass alle Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Wir dürfen es nicht verschweigen. Auch wir sollen das Evangelium weitertragen. Du und ich, wir dürfen daran beteiligt sein, dass das Evangelium Jesu Christi weitertransportiert wird. Doch es besteht für uns heute die Frage, ob wir tatsächlich vom Herrn Jesus und von seinem Evangelium so berührt und angesprochen sind, dass wir dies auch anderen mit Freuden mitteilen können. Oder ist es uns so ganz egal? Ja, ich habe es ja für mich erfasst und die anderen, die lassen wir halt laufen. Und ja, es ist ja so ein bisschen, man muss da immer mit Jesus gehen und mit der Bibel und so. Manchmal, da kommen wir in so ein Fahrwasser rein, aber ich möchte euch alle wieder viel Mut machen. Es ist eine wunderbare Sache, dem Herrn zu gehören. Es ist eine wunderbare Sache, zu wissen, ich bin eines Tages bei ihm und ich kann heute schon mit ihm leben. Wir haben es ja vorhin in diesem Lied gesungen. Freue dich, Welt, dein König naht. Aber wehe denen, die nicht an ihn glauben. Das ist keine Freude. Es ist nur eine Freude für die, welche an ihn glauben. Wir haben gesungen, Jesus kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sündennacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Ja, und lieb ist seine Macht. Ja, wir wollen ihn und sein Wort den Menschen bringen. Natürlich eigentlich viel schlimmer, wenn man sich mit Gemeinderäumen beschäftigen muss und jetzt so Gebäude ausbauen und renovieren muss. Aber ich hoffe, wir tun das im Hinblick darauf hin, dass der Herr weiterhin seine Gemeinde bauen kann. Hoffentlich tut er das nicht für mich oder für irgend sonst welche Menschen oder weil wir gerade mal hier Freie Baptisten heißen. Nein, wir sollen das für den Herrn Jesus tun, es ist seine Gemeinde. Und hoffentlich dürfen noch viele Menschen zum Glauben kommen. Es sind seine Seelen. In dieser Woche, da hatte ich mit jemandem ein Gespräch und der sagte, es war auch ein Glaubensbruder, und er sagte, es freut mich überaus, dass das Evangelium in alle Lande getragen wird, auch heute noch. Und man kann überall die Früchte des Evangeliums sehen. Ob es hier in Deutschland ist oder in Frankreich oder auch in Italien oder sonst irgendwo. Überall kommen Früchte hervor durch das Evangelium, wenn es nur weiter transportiert wird. Ich dachte, das ist wunderbar, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, wie schön das eigentlich ist, dass das Evangelium weiter transportiert wird und Gott lässt es aufblühen. Doch wie geschieht das, dass Früchte aus dem Evangelium hervorgehen? Das ist aus dem ersten Vers, den wir hier in dem Brief an die Römer lesen, bereits ersichtlich. Paulus sagt nämlich, es ist kein Evangelium von Menschen, sondern der Apostel Paulus sagt, es ist das Evangelium Gottes. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes. Es ist das Evangelium Gottes. Und was ist dabei das Besondere? Dass Gott in dem Evangelium selber der Wirkende ist. Nicht durch Heere, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Er wirkt durch das Evangelium, nicht wir. In Vers 16 erwähnt es dann Paulus später in diesem Brief, dass das Evangelium, das ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Das ist nicht menschliche Kraft, sondern Gottes Kraft. Da ist Gottes Kraft drin im Evangelium. Da wirkt Gott. Ja, es ist direkte Sprengkraft. Im Grundtext steht hier Dynamis. Das Evangelium ist also auch in Rom angekommen. Auch inmitten dieser Stadt, der römischen Metropole, gab es Christen. Das hat auch Gottes Sprengkraft nicht aufgehalten. Auch in Rom, in diesem Imperium, waren Menschen zu finden, die an den Herrn Jesus geglaubt haben. Denn in Vers 7 schreibt hier Paulus, allen zu Rom anwesenden Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das müssen wir uns einfach mal vorstellen, im damaligen Rom. Da waren Menschen wie du und ich zu finden, die damals zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Wie du und ich heute in München. So waren auch damals Menschen in Rom zu finden. Doch damals natürlich auch unter äußerlichem Druck und Verfolgung unter Kaiser Nero. Wir heute hier in Deutschland, München in aller Freiheit, welch ein Vorrecht. München ist nicht Rom, aber auch München ist eine Großstadt. Auch München ist ein bestimmtes Machtmetropol in unserem Land. Und München braucht auch das Evangelium. Draußen an der Pinnwand haben wir diesen schönen Vers hängen, den mir mal jemand geschenkt hat. München, Stadt mit Herz, braucht Menschen mit Herz für Jesus Christus. Das wollen wir befolgen. Menschen brauchen auch hier in München das Evangelium. Auch München braucht das Evangelium. Kommen wir nun wieder zurück nach Rom. Der erste Punkt war, das Evangelium kommt nach Rom. Kommen wir mit dem zweiten Punkt zu dem Apostel Paulus. Zweitens, Paulus, Knecht Jesu Christi. Ganz kurz werfen wir einen Blick hier auf den Apostel, auf Paulus. Er war es ja, der diesen Brief an die Gläubigen nach Rom geschrieben hat. Obwohl Paulus dort keine Gemeinde gegründet hat und wohl auch den größten Teil der Geschwister überhaupt nicht kannte, erstaunt es uns, dass er diesen Brief geschrieben hat. Wenn wir dann aber nach hinten gehen in diesen Briefen, Kapitel 16, dann finden wir auch Grüße an die Geschwister und da wird auch Aquila und Priscilla erwähnt und die hat er schon vorher gekannt, mit denen hat er schon vorher zusammengearbeitet. Aber die meisten Geschwister, die hat er sicherlich nicht gekannt. Und wir sind erstaunt, wie sehr sich Paulus über diese Gläubigen in Rom freute, wie sein Herz für diese Gläubigen geschlagen hat, dass auch in Rom, inmitten dieser Machtmetropole, dass auch da Gläubige zu finden waren, dass er von diesen Gläubigen gehört hat. Und er hat sich nach diesen Gläubigen gesehnt, um auch ihnen noch mehr aus dem Wort Gottes zu vermitteln, um sie zu ermutigen. Und er wollte sie so gerne auch einmal besuchen. Hier in Vers 8 lesen wir dann, wo er dann den offiziellen Teil des Briefes beginnt: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch, dass euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Den Gott, welchem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes das Glück zuteil werden möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gemeinschaftlichen Glauben, den euren und den meinen. Ich will euch aber nicht verschweigen, meine Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber verhindert bis jetzt, um auch unter euch etwas Frucht zu schaffen, gleich wie unter den übrigen Nationen. Denn ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als den Unverständigen. Darum bin ich, so viel an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Wenn man diese Zeilen liest, dann denkt man, wow, der Apostel Paulus, was hat der für ein Herz? Was hat der für ein großzügiges Herz und was für einen Weitblick für die Sache Gottes? Er hat sich schon so oft vorgenommen, nach Rom zu kommen. Sicherlich hat er auch so oft dafür gebetet. Aber irgendwie kam es doch nicht zustande. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Er wusste, der Herr wird es wohl eines Tages schenken, dass er auch nach Rom kommt. Und er hat so ein großzügiges und weites Herz auch für die Geschwister in Rom. Er sagte nicht, jetzt bin ich gerade in Korinth, hier schreibe ich den Brief, aber die Korinther, die sind mir viel wichtiger. Was gehen mich die Gläubigen in Rom an? Das interessiert doch mich überhaupt nicht, ich habe genug am Hals. Vielleicht würde ich so sagen, aber Paulus nicht. Er sagte nicht, Hauptsache, es geht meinen Korinthern oder den Gemeinden in Kleinasien gut. Nein, der Apostel Paulus, der freut sich nun auch über die Gläubigen in Rom, die er noch nie gesehen hat, nur von ihnen gehört hat, dass nun auch in Rom tatsächlich Geschwister zu finden sind. Und ich dachte, wie wichtig es ist auch für uns, auch hier von Paulus zu lernen. Wir sind nicht der Apostel Paulus. Aber es ist auch für uns sehr, sehr wichtig, einen gewissen Weitblick zu haben für das Werk und die Gemeinde, für die weltweite Gemeinde des lebendigen Gottes. Das heißt nicht, dass wir uns mit allen möglichen Glaubensdenominationen eins machen müssen. Ganz bestimmt nicht. Wir wollen schon eine saubere, gerade Linie gehen. Aber wir müssen einen Weitblick auch haben, auch für andere Gemeinden und für andere Orte, wo der Herr wirkt, sei es hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Frage uns an der Stelle, freuen wir uns, auch wenn an anderen Orten Gemeinden entstehen? Oder freuen wir uns, wenn nur hier Gemeinde entsteht? Freuen wir uns, wenn das Wort des Herrn im ganzen Land läuft? Oder freuen wir uns, wenn es nur hier in der Zwirnitzer Straße läuft? Haben wir schon einen Blick dafür bekommen, auch viel, viel für Missionare und vielleicht auch für andere Gemeinden zu beten. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Herr Jesus einen gesunden Weitblick in seinem Werk reichlich segnet, wenn man nicht so engstirnig fährt und denkt, es gibt nur uns hier. Möge uns der Herr Jesus hierbei einen gesunden Weitblick für seine weltweite Arbeit schenken. Auch für bibeltreue Gemeinden, die wir kennen. Wie gut, dass wir nicht die einzige Gemeinde in dieser Stadt und Welt sind. Doch nun zu dem Apostel Paulus. Wie stellt er sich denn überhaupt den Geschwistern in Rom vor? Sagt er, ich, der große Gesandte Gottes, mich hat Gott berufen, mal endlich zu euch zu kommen. Ich, der große Apostel, der autorisierte Apostel mit Vollmacht. Stellt er sich so vor? Nein, wir staunen darüber. Paulus schrieb das Gegenteil. Paulus beugt sich ganz tief herab. Er schreibt hier in Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes. Bevor Paulus überhaupt etwas von seinem Apostelamt spricht und seine Sendung Gottes zum Ausdruck bringt, und er war wirklich ein autorisierter und bevollmächtigter Apostel, hält er es für vorzüglicher, sich als ein Knecht Jesu Christi vorzustellen. Er schreibt, Paulus, Knecht Jesu Christi. Ein Knecht des Herrn Jesus stellt sich hier vor. Ich weiß nicht, wie wir uns vorstellen würden, wenn wir jetzt mal an unbekannte Glaubensgeschwister schreiben würden oder an andere Gemeinde. Schnell sind wir dabei, hervorzuheben, was wir sind und was wir tun. Das ist auch eine große Gefahr von manchen Missionswerken. Immer muss man was vorzeigen, was gerade geleistet und getan wird. Das ist manchmal sehr schändlich. Wie würdest du schreiben, wenn du an unbekannte Glaubensgeschwister schreiben würdest? Ich bin der so und so in Gemeinde Zwirnitzer Straße und so weiter. Schnell sind wir dabei, unsere Stellung oder auch unseren Beruf auf die Adresse zu schreiben und uns von der besten Seite darzustellen. Und leider finden wir solches Verhalten auch oftmals bei Missionaren und auch bei Pastoren. Wie hochtragend ist man da manches Mal. Man hebt seine Stellung und sein Amt hervor. Schändlich manches Mal. Von Paulus lernen wir anderes. Er sagt, ich bin zunächst nicht mehr als ein Knecht des Herrn. Ich bin zunächst nicht mehr als ein Knecht Jesu Christi. Das heißt, ich habe mich diesem Herrn unterworfen. Ich habe mich Christus unterworfen. Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Ich habe mich Christus unterworfen. Ich stehe Christus gänzlich zur Verfügung. Paulus kann sogar sagen, als Sklave Jesu Christi stehe ich euch zu Diensten. Das kommt nämlich hier im Grundtext zum Ausdruck. Nicht nur Knecht, sondern es geht weiter. Sklave steht hier im eigentlichen Sinn. Es kommt zum Ausdruck, ich bin zunächst nur euer Diener und euer Bruder und dann erst Apostel. Ein Sklave Jesu Christi. Nun, wir haben heute hier in Deutschland nicht mehr viel mit Sklaven zu tun. Ich kenne keinen Sklaven. Doch wie war das damals mit den Sklaven? Hatten Sklaven irgendwelche Rechte? Nein, im Römischen Reich in der Regel nicht. Sklaven waren im Besitz ihrer Herren und waren auf immer für ihren Dienst verpflichtet. Die hatten keine besonderen Rechte. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Was heißt das? Das heißt, ich gehöre Jesus und bin ihm unterworfen. Ich gehöre Jesus und diene ihm. Ich habe keine Rechte mehr. Das heißt, er ist der Herr und ich tue, was er sagt. Doch bedenken wir hierbei, unser Herr Jesus, das ist kein Sklaventreiber. Das möchten wir ganz deutlich unterscheiden. Unser Herr Jesus ist auch kein Ausbeuter. Sondern der Herr Jesus das ist der allerbeste Herr, den es überhaupt geben kann. Der allerbeste Herr, den es überhaupt gibt. Denn er sorgt sich für seine Knechte. Er liebt seine Knechte. Er hilft seinen Knechten. Er leistet ihnen Beistand. Er ist immer für sie da. Er lässt seine Knechte nie allein. Bedenken wir, dem Herrn Jesus unterworfen zu sein, das ist sehr, sehr lohnenswert. Ein Sklave oder Knecht Jesu Christi zu sein, ist eine hohe Auszeichnung, ist eine hohe Ehre. Dem Herrn aller Herren zu dienen, das ist mehr als allen Herren in dieser Welt zu dienen. Frage an dich und an mich. Sind wir auch dem Herrn Jesus unterworfen? Bist du auch dem Herrn Jesus unterworfen? Bist du auch ein Knecht Jesu Christi? Ja, vielleicht sagst du, ja, ich bin ja nicht Paulus. Also man kann es auch übertreiben. Aber dann möchte ich uns mal bitten, das Evangelium des Lukas aufzuschlagen. Lukas 17, Vers 10. Wir sind schon berufen, dem Herrn zu dienen und für ihn auch einiges zu tun. Und der Jesus sagt hier in Lukas 17, Vers 10, also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprechet, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist das, was der Herr Jesus von dir und von mir will. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir sind es nur schuldig, ihm zu dienen. Nicht um uns irgendwo hervorzuheben. Wir sind es ihm schuldig. Und bedenken wir hierbei, wir dürfen Knechte Jesu Christi sein. Doch bedenken wir hier gleichzeitig, der Herr ist nicht auf dich und auf mich angewiesen. Überhaupt nicht. Er ist niemals auf einen Menschen angewiesen, auf keinen von uns. Der Herr kann jeden von uns und jederzeit ersetzen. Auch jemand, der die Gemeinde leitet, jawohl, das kann der Herr. Braucht sich keiner was einbilden. Doch wir sollen ihm dienen. Er will es, dass wir ihm dienen. Er möchte uns benutzen. Aber er braucht uns im Endeffekt nicht. Wir sollen ihm dienen und es erkennen und vor ihm beugen und es vor ihm auch bekennen. Herr, ich bin ein unnützer Knecht. Du brauchst mich eigentlich nicht. Aber ich danke dir, dass ich dir dienen darf, dass du mir dieses Vorrecht eingeräumt hast, dir zu dienen. Und eine andere Frage, wird der Herr sich zu seinen Knechten stellen, wenn wir mal ihm begegnen werden? Oh ja, das zeigt uns auch die Bibel. Eine Stelle ist Matthäus 25, Vers 23. Schlagen wir das auch noch zusammen auf. Matthäus 25, Vers 23. Hier geht es um die Knechte, welche verschiedene Talente empfangen haben. Und dann nachher beurteilt der Herr diese Knechte, wie sie mit den Talenten umgegangen sind. Und dann spricht hier der Herr zu diesem Knecht in Vers 23. Gut, du braver und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist es, was der Herr mit seinen Knechten tut. Gut, du braver und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Der Herr wird dich und mich auch nicht überfordern. Er weiß, was wir tun können, er weiß, wo unsere Grenzen sind. Manchmal meinen wir vielleicht, wir werden überfordert, aber im Endeffekt möchte der Herr nicht mehr von dir und mir, als dass wir ihm treu bleiben, ihm im Geringsten treu bleiben. Was gibt es Größeres, wenn der Herr Jesus eines Tages zu dir und zu mir sagen kann, gut gemacht, gut gemacht. Du warst treu, auch im Kleinen. Du braver und treuer Knecht. Jetzt sollst du dafür belohnt werden. Gehe ein zu deines Herrn Freuden. Du wirst Freude haben im Reiche des Herrn. Also wir sehen, nicht nur ein Apostel ist ein Knecht Jesu Christi, sondern im Prinzip eigentlich jeder Gläubige darf ein Knecht Jesu Christi sein. Wenn wir natürlich uns nicht dahin führen lassen, dass wir dem Herrn dienen und für ihn leben, dann ist es natürlich problematisch. Oder wenn wir uns nicht vor ihm beugen und erkennen, wir sind völlig unnütz vor ihm. Wir können uns mit überhaupt nichts rühmen. Wir sollten uns sehr vor ihm beugen, auch wenn wir Höchstleistung für ihn bringen, dass wir trotzdem noch sagen, ich bin ein unnützer Knecht, du brauchst mich nicht. Wir sehen, dass sich nicht nur Paulus als ein Knecht Jesu Christi bezeichnet hat, wir haben das auch schon mal im Judasbrief miteinander betrachtet, wir sehen das aber auch in den Schriften von Petrus oder im Brief des Jakobus. Da kommt es auch zum Ausdruck, Knechte Jesu Christi. Sie alle hatten sich diesem einen Herrn unterworfen, den die ganze Heilige Schrift bezeugt, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, er ist es auch, der der Dreh- und der Angelpunkt in dem Römerbrief darstellt. Und da stellt Paulus auch in Bezug auf die christliche Lehre viele Klarheiten heraus. Es ist schlechthin auch ein Lehrbrief für dogmatische Themen. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, heute nicht. Zunächst noch der dritte Punkt. Jesus Christus ist der Herr. Das wir schon hier in den ersten 4-7 Versen ganz klar heraussehen. Erstens, das Evangelium kommt nach Rom. Zweitens, Paulus, Knecht Jesu Christi. Drittens, Jesus Christus ist der Herr. Man staunt darüber, was Paulus in so ein paar Sätze von Inhalt reinpackt, in diesen ersten 7 Versen. Noch in den ersten Versen dieses Briefes geht der Apostel Paulus auf Jesus Christus als Herrn und den Sohn Gottes ein. Er kommt sofort auf seinen Herrn, auf Jesus Christus zu sprechen. Er sagt hier, ich bin ein Knecht. Von wem? Jesu Christi. Schon ist Jesus Christus im Gespräch. Dann berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes. Und dann sagt er hier, es ist nämlich das Evangelium, welches vorher verheißen wurde durch seine Propheten in heiligen Schriften betreffs seines Sohnes. Und jetzt ist er wieder bei dem Sohn. Es geht um den Sohn Gottes. Es ist derjenige, der hervorgegangen ist, wie er hier weiter sagt, aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Das tut Paulus auch hier, diesen Gläubigen in Rom kund. Es ist derjenige, den die Propheten schon lange in Israel verheißen haben. Es ist derjenige, der das ewige Reich Davids aufrichten wird. Im zweiten Buch Samuel wird uns davon berichtet, dass das Reich Davids ewigen Bestand haben wird. Und das sage ich euch hier in Rom, dass es derjenige ist, der aus dem Samen Davids hervorgegangen ist, nach dem Fleisch, sagt er. Und das ist hochinteressant, wenn man mal in der Bibel ein bisschen forscht und studiert, von welcher Linie eigentlich der Josef hervorgegangen ist und welcher Linie des Stammbaums die Maria hervorgegangen ist. Beide Stammbäume von Maria und Josef führen direkt auf den König David zurück. Er ist von dem Samen Davids, sagt Paulus, und es ist tatsächlich so. Jesus letztendlich ein Nachkomme Davids nach dem Fleisch. Aber jetzt müssen wir aufpassen, der Jesus ist durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Er ist nicht von Josef gezeugt worden. Und doch stammt Josef von der Abstammung Davids und Maria auch, von der Linie Davids. Es sind also keine leeren Worte, sondern es ist ganz genau nachvollziehbar, was David hier gesagt hat. Er ist hervorgegangen aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Doch das ist uns wahrscheinlich noch zu wenig Beweis. Vielleicht auch den Gläubigen in Rom, wir wissen es nicht. Paulus geht weiter. Er kann Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Warum? Er sagt hier, weil sich der Herr Jesus als Sohn Gottes in Kraft erwiesen hat, nach dem Geist der Heiligkeit. Wir wissen im Leben des Herrn Jesus aus den Evangelien, er hat unendlich viele gute Werke getan. Er hat das Wort Gottes verkündigt, er hat aber auch Menschen geheilt, er hat Schwache angenommen, hat Kranke gesund gemacht. Der Herr, der war immer auch im Willen Gottes, er war immer im Willen, im völligen Einklang mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Der Herr Jesus, der hat eigentlich nichts anderes gekannt als Heiligkeit. Doch wenn uns das nicht ausreicht, sein Leben, was ist dann noch größer? Ja, das ist es, was Paulus hier auch gleich eingangs erwähnt. Die Macht der Auferstehung. Die Macht seiner Auferstehung. Die Auferstehung ist letztendlich der größte Beweis für die Gottessohnschaft. Was wäre, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden wäre? Würden wir heute hier sitzen? Eher nicht. Paulus sagt an anderer Stelle, dann wäre euer Glauben umsonst, dann bleibt lieber zu Hause, macht was anderes heute. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist also unsere Predigt vergeblich, also die Predigt von Paulus, vergeblich auch euer Glaube. Dann lass es lieber, glauben was anderes oder macht ihr sonst ein Leben, so wie es dir gefällt. Aber dann ist alles vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Mit anderen Worten bringt Paulus zum Ausdruck, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, dann hast du es mit einem toten Gott zu tun. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es unnütze, an ihn zu glauben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lebe doch, wie du willst, denn es gibt auch keine Zukunft für dich und kein ewiges Leben. Doch wir wissen, Jesus ist auferstanden. Es ist vielfach in der Heiligen Schrift bezeugt. Und wir wissen, dass Jesus da ist. Der Jesus ist auferstanden. Wir wissen, dass er lebt. Wir wissen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass das Schöne, Schönste erst noch kommt. Wir wissen, dass es sich lohnt, dass es sich wirklich lohnt, ein Leben mit ihm zu leben. Wir wissen, dass es sich lohnt, sein Leben für ihn und seine Sache dran zu geben. Denn Paulus sagt hier in Römer 1, Vers 4, von dem, wo ich hier spreche, der ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geiste der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Das ist unser Herr, an den glauben wir. Erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geiste der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Es ist erwiesen. Ein gewaltiger Herr, der Herr aller Herren. Und dann sagt Paulus hier in Vers 5, durch ihn, durch den, der sich erwiesen hat als der Sohn Gottes, durch den haben wir Gnade zum Apostelamt erlangt. Der hat mich berufen als Apostel und ihm diene ich. Um was zu tun? Vers 5, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern. Dazu war Paulus beauftragt vom Herrn als Apostel, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu erlangen unter allen Völkern. Also Paulus bringt auch hier zum Ausdruck, weil Jesus auferstanden ist, habe ich das Amt des Apostels empfangen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre ich gar nicht Apostel. Und weil Jesus aber auferstanden ist, deshalb bin ich überall unterwegs und habe diese Gnade empfangen, alle Völker zum Glaubensgehorsam zu bringen oder es zu verlangen unter allen Völkern. Und Paulus, er weiß, der Herr Jesus ist es wert, an ihn zu glauben, sich ihm zu ergeben und ihm zu gehorchen. Der Herr Jesus möchte den Glaubensgehorsam unter allen Völkern, das heißt Glaubensgehorsam, eigentlich Gehorsam aus Glauben. Gehorsam aus Glauben. Das heißt, wenn ich das Evangelium gehört habe, wenn ich verstanden habe, um was es geht, wenn ich erkannt habe, wer Jesus ist, wenn ich erkannt habe, was in seinem Wort steht, so will dieser Herr, dieser auferstandene Herr, dass ich mich ihm und seinem Willen unterwerfe, dass ich jetzt an ihn glaube und ihm gehorsam werde. Mein Gehorsam hört sich immer so streng an. Glaubensgehorsam unter allen Völkern. Aber es ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man das wieder vergleicht, wie ein Kind seinen Eltern gehorcht. Wie ein Kind seinem Vater oder seiner Mutter gehorchen soll. Kinder haben ja auch oftmals diese Trotzreaktionen oder möchten dem Willen der Eltern trotzen und es nicht tun, was die Eltern wollen. Aber wie schön und harmonisch ist es, wenn auch die Kinder auf die Eltern hören und es gerne tun, was die Eltern wollen. Und ganz genauso ist es bei uns. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir uns nach ihm ausrichten, nicht nach unserem Belieben leben, sondern uns unter seinen Gehorsam stellen. Und diese Aufforderung des Glaubensgehorsams erging an alle Christen, auch damals in Rom, das hat Paulus angesprochen. An alle anwesenden Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, sagt er hier. Und auch an uns heute geht der gleiche Aufruf. Doch der Apostel Paulus, der weiß zugleich, dass auch alle Gläubigen in Rom und auch wir heute in München nicht vollkommen sind. Er weiß, wie sehr wir auf Gott geworfen sind, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Dass wir Tag für Tag wirklich von ihm her leben müssen und auf seine Hilfe angewiesen sind. Anders kriegen wir das Glaubensleben nicht bewerkstelligt. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir dann hier diesen Vers 7 lesen, es tut so unendlich gut, wenn wir dieses Entgegenkommen Gottes hier in diesem Text lesen. Bevor wir uns überhaupt in Bewegung setzen, ruft Paulus den Geliebten zu Rom und auch uns hier in München West zu. Vers 7, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wenn Gott uns in seiner Gnade entgegenkommt, wenn das wirklich geschieht, auch in unseren Reihen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, dann ist es etwas, was Gott tut. Dass wir uns durch seine Gnade in Bewegung setzen können, dass wir seinen Frieden erleben dürfen, in unserem Herzen und miteinander. Den Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht zunächst in Bezug auf den Glaubensgehorsam nicht um Leistungsdenken. Gott will nicht deine Leistung, wenn du ihm nicht ergeben bist. Zuerst nimm mal das in Anspruch, seine Gnade und seinen Frieden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Eine unwahrscheinliche Erleichterung, Gottes Gnade und Friede zu erfahren. Und wenn das vorhanden ist, dann fällt auch alles andere halb so schwer. Wir haben uns angesehen, das Evangelium kommt nach Rom, Paulus, Knecht Jesu Christi, und drittens, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken, dass wir auch hier in München-West uns versammeln dürfen. Ja, so wie damals auch die Gläubigen in Rom sich vielleicht irgendwo versammelt haben, vielleicht auch in den Katakomben, wir wissen es nicht. Aber wir danken dir, dass du derselbe Gott bist. Von dieser Gemeinde oder von den Gläubigen in Rom, als auch heute hier in München-West. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, auch das Vorbild des Paulus. Hilf uns, Herr, dass wir auch diesem Vorbild nacheifern. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass du, Herr, uns allezeit mit deiner Gnade und mit deinem Frieden entgegenkommst. Herr, dass wir auch Freude haben dürfen, dir zu dienen, Freude dir nachzufolgen. Aber auch, Herr, dass es uns gelingen darf, uns wirklich dir zu unterwerfen und im Segen mit dir zu leben und zu wandeln. Wir möchten dir danken, Herr, dass du mit uns gehst, auch in die neue Woche, dass du mit jedem Einzelnen, Herr, gehst, auch in die einzelnen Situationen hinein, das ganze Umfeld, das da ist, vielleicht auch, wo mancherlei Nöte und Probleme da sind oder auch gesundheitliche Beschwerden. Wir danken dir, Herr, dass du uns kennst und siehst, dass du uns durchträgst. Und wir möchten dir danken auch, Herr, dass wir auch diese Gemeinderäume nebenan auch so in Anspruch jetzt auch bald nehmen dürfen und dass wir auch darin umbauen dürfen, die Räume herrichten dürfen. Wir möchten auch dafür beten, Herr, dass du es uns gelingen lässt, dass du dabei deinen Segen schenkst und dass wir uns daran freuen dürfen, was du tust. Wir preisen dich im Namen des Herrn Jesus. Amen.